Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge und ich begrüße meinen Gast hier. Hallo, Martin Seng.
Ja, hallo zusammen zum wiederholten Male bei Spielvertiefung und wie immer vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Für alle, die Martin jetzt nicht so gut kennen, das ist ein Digitaljournalist und ich habe mit ihm schon gesprochen über, wenn ich nichts vergesse, einmal haben wir über die Erzählstruktur von The Last of Us Part 2 gequatscht. Dann haben wir über Fallout gesprochen. Und was habe ich vergessen? Ich glaube, Bioshock war auch noch dabei, ne?
Bioshock war noch dabei und es waren, glaube ich, sogar noch zwei Sachen dabei. Shadow of the Colossus.
Richtig.
Natürlich, der Klassiker schlechthin. Und ich glaube, es war sogar noch etwas, aber ich kriege auch nicht mehr alles auf einmal zusammen, aber man hat schon öfters miteinander gesprochen.
Auf jeden Fall macht Spaß. Es war mehrfach bei Spielvertiefung, dass du zu Gast warst. Es hat immer Laune gemacht und du hast so ein Faible für gewisse Spiele, die ich auch immer so in meinem Visier habe. Und dazu gehörte auch Claire Obscure Expedition 33, das du besprochen hast, ne?
Exakt, das habe ich vor kurzem besprochen oder rezensiert oder einen Text darüber geschrieben, wie auch immer man es formuliert, für die FAS, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und natürlich hat Jörg auch was drüber gemacht. Und dann haben wir eben gedacht, darüber könnten wir doch mal im Detail genauer sprechen.
Ja, zumal es diesmal um ein Abenteuer geht, das, wenn man so möchte, um die ganze Welt gereist ist. Wer hätte das gedacht? Das war gar nicht so abzusehen, dass dieses kleine Rollenspiel aus Frankreich, das nämlich gar nicht so klein ist, wie man denkt übrigens, dass das so ein Erfolg wird. Wie ist es dir damit ergangen?
Also ich muss direkt ehrlicherweise gestehen, ich habe es nicht von Anbeginn verfolgt oder gespielt. Also nicht direkt am Launch Day zum Beispiel. Ich hatte die ersten Mitteilungen vor dem Release mitbekommen, dass die ersten, ja, Hands-on-Erfahrungen doch wohl sehr, sehr positiv sind und dass das Spiel mit sehr wenig Leuten entwickelt wurde. Also das Team Handful Interactive ist ja wirklich winzig. Ich glaube, es sind tatsächlich sogar nur 33 Leute dort. Und hab dann erst im Zuge von der Berichterstattung, wie unfassbar erfolgreich dieses Spiel in kürzester Zeit war, mich näher damit beschäftigt und kann diesen Erfolg nachvollziehen. So viel erstmal für den Anfang. Hast du es direkt verfolgt von Launch an?
Ich habe es, als es angekündigt worden ist, vorgestellt auf Spielvertiefung in einer kleinen Erkundung, weil mich von Anfang an dieses Thema neugierig gemacht hat. Ich habe ja so einen kleinen Fokus auf Rollenspiele und ohnehin alles im Blick, was da so passiert. Und das Szenario, also, dass da eben diese Malerin ist, die die Welt verflucht hat und dass man sich dieser Malerin in so Expeditionen entgegenstellen muss und dass on top auch noch der jeweilige Jahrgang von ihr ausgerottet wird. Das war doch eine Kombo, die kannte ich so nicht. Also ich kannte Nekromanten und Verrückte und Wissenschaftler und böse Götter und Dämonen zu Genüge, denen ich in Rollenspielen begegnet bin. Aber dieser Art von Apokalypse auf der künstlerischen Ebene, die hat halt sofort neugierig gemacht. Also das Thema, ne, das ist schon interessant, einfach erzählerisch.
Also ohne jetzt direkt in große Superlative abzurutschen, ich würde behaupten, dass zumindest ich persönlich selten eine spannendere Prämisse in Spielen erlebt habe. Also diese Idee, man ist in einer zerstörten Gesellschaft, Paris beziehungsweise Lumière, und man lebt in einer Gesellschaft, die gar nicht mehr altert, sondern die von vornherein dieses festgesetzte Lebensalter hat, was man am Horizont sieht und was jedes Jahr von dieser Malerin nach unten gesetzt wird. Also diese Prämisse hat mich dermaßen beeindruckt und die hat mich auch wirklich bis zu diesem großen Finale, vielleicht wird gespoilert, unfassbar begeistert und tatsächlich auch über die gesamte Zeit wirklich motiviert, dieses Geheimnis aufzulösen, was steckt hinter der Malerin. Und diese Prämisse hat mich wahnsinnig begeistert. Und da muss ich wirklich Hut absagen vor dieser wahnsinnig kreativen Idee, diese, ja, wie nennt man das, französische Odyssee.
Ich muss zugeben, ich war zunächst, als es angekündigt worden ist, als ich den Trailer gesehen habe, der schon sehr kompetent aussah, was das Visuelle angeht und so weiter. Man hat schon gemerkt, dass da ein Team am Start ist, das hinsichtlich Art Design und Co. sehr viel drauf hat. Aber aus meiner Erfahrung mit französischen Abenteuern heraus war ich deshalb skeptisch, weil die meist an der Oberfläche richtig gut aussehen, aber dann in der Substanz nachlassen, sprich spielmechanisch federn lassen und dann irgendwie in Schönheit sterben. So ging es mir sehr oft und das ist ja auch ein französisches Team, du hast es schon angedeutet, dass da verantwortlich ist, aber ich sag mal so, diesem Fluch, den ich bisher so ein bisschen verbunden habe mit Frankreich, obwohl es da natürlich auch viele, viele Ausnahmen gibt, ne? Also so ist es nicht, aber der ereilte das Abenteuer nicht, denn es konnte mich auch spielmechanisch überzeugen mit seinem hervorragenden Kampfsystem. Das können wir ja nachher nochmal analysieren. Also von daher, es hat mich neugierig gemacht, aber ich war skeptisch. Und umso schöner ist es, dass es dann abgeliefert hat. Und anscheinend nicht nur bei uns beiden, sondern weltweit. Denn wie war es? Nach 12 Tagen, 2 Millionen Mal verkauft. Soundtrack auf Spotify auf Platz 1. Und was mich noch mehr überrascht hat, war dann, weil das tatsächlich nicht so häufig passiert, auf Metacritic bei den User-Scores wurde mal so ganz locker die 90 geknackt.
Zu allem ja, plus tatsächlich hat ja sogar der französische Präsident Macron persönlich sich eingeschaltet und dem Entwicklerstudio ja sehr vollmundig gratuliert. Das Spiel sei, ich glaube, er hat gesagt, ein leuchtendes Beispiel für die französische Kühnheit. Natürlich eine etwas blumige Sprache, aber tatsächlich würde ich ihm recht geben. Also dieses Spiel macht ja im Alleingang französische Spiele groß. Ich würde Ubisoft da ein bisschen ausklammern. Ich glaube, mit denen konnotieren die meisten Spielerinnen momentan eher etwas Negatives. Aber umso schöner, dass man hier ein Gegengewicht hat. Du hast vorhin das Design angesprochen von dem Spiel. Das ist auch etwas ja recht Einzigartiges, zumindest für mich bei Clair Obscur. Ich kann nämlich gar nicht genau sagen, mit welchem Design ich es hier überhaupt zu tun habe. Also das setzt sich für mich zwischen ganz vielen Dingen fest. Das ist irgendwo so eine Art, ja, magischer Realismus. Irgendwo ist Art Deco dabei. Ich habe mich manchmal an Bioshock erinnert gefühlt. Dann an so eine malerische Belle Époque. Ich bitte mein sehr schlechtes Französisch zu entschuldigen. Also ich war mir gar nicht sicher, mit welcher Stilistik habe ich es hier überhaupt zu tun. Wie ging dir das?
Ja, das ist auch so. Der Einstieg erinnert ganz stark an Bioshock und die Stadt in der Luft, was die Motive angeht und auch die Platzierung von einzelnen Dingen. Das hat mich sehr daran erinnert. Und danach kommt es tatsächlich zu einer gewissen Vermischung der Stile, was nicht immer gut ist, finde ich. Das basiert ja technologisch auf der Unreal Engine 5. Und sie malen im wahrsten Sinne des Wortes eine Fantasy-Welt nach der anderen. Du bist unter Wasser unterwegs, du bist in einer Schützengrabenwelt unterwegs, du bist in einer goldenen Idylle unterwegs. Und deswegen ist es auch schwierig, das zu fassen. Das verbindende Element ist tatsächlich Kleidung, Architektur, entstammen dann dieser Phase, die du schon angesprochen hast. Das sorgt für so eine gewisse Ruhe im Blick und auch in der Erkundung. Aber wenn sich die Karte öffnet und wenn man da unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass einem wirklich alles begegnen kann, und zwar vom skurrilen sprechenden Pinsel auf der einen Seite, irgendeiner sprechenden Figur, weiß ich nicht, aus Alice im Wunderland, bis hin zu einem goldenen Ritter aus Elden Ring. Das ist eine Fülle an Motiven, mit der du ein ganzes Wohnzimmer an Gemälden füllen kannst. Und das hat halt schon Vor- und Nachteile. Und ich habe da auch so ein bisschen befürchtet, dass sie sich in dieser endlosen Fantasie vielleicht verirren können.
Würde ich dir recht geben. Ich hatte gerade so in der Mitte des Spiels ein bisschen den Eindruck, okay, verliert man sich hier oder verwässert man sich hier in vielleicht zu vielen Welten? Der Eindruck kam mir insbesondere kurz bevor man gegen die Malerin antritt, erreicht man eine Art, ich würde mal sagen, Journey-inspirierte Welt. Du wirst sicherlich wissen, welche, dieses riesige Kolosseum mit, ja, auch so dieser, ich möchte sagen, mit dieser Ästhetik aus dem arabischen Raum. Da war ich mir nicht sicher, beißt sich das vielleicht mit der Unterwasserwelt und mit allem drum und dran. Aber für meinen Teil nein. Es hat sich dann doch alles relativ organisch zusammengefügt. in einer Spielwelt, die ja auch noch mal verschiedene Ebenen hat. Wir können ja einmal tauchen, wir können uns an der Oberfläche bewegen, später können wir sogar noch fliegen. Also eine Welt, die sich ja immer größer uns öffnet, uns Spielenden. Und auch damit hatte ich zu Beginn gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Nein, ich habe mit dieser Fülle, auch mit diesen Gegensätzen nicht gerechnet. Wenn man jetzt weiß, dass dieses Spiel mit dem Namen Clair Obscur, was ich auch nicht wusste, ist, dass sich das eben bezieht auf eine Technik in der aus der Fotografie meines Wissens oder auch der Malerei, in der das Helle und das Dunkle kontrastiert wird, ne?
Habe ich tatsächlich nur rausgefunden im Zuge der Recherche, wo ich den Titel mal ein bisschen übersetzt habe ins Deutsche und geschaut habe, woher kommt es. Vorher habe ich es tatsächlich selber nicht gewusst, aber das schiebe ich auch auf mein sehr schlechtes Französisch.
Ja, ich hatte das auch in der Schule so ein bisschen. Also ich fand es sehr schön, dass man das Spiel auch auf Französisch erleben kann. Was übrigens, und da kommen wir vielleicht auch noch dazu, zu diesen interessanten kulturhistorischen Bezügen auch zu Deutschland. Du hast vorhin Macron erwähnt und so und auch schon angerissen, dass dieses Lumière, diese fiktive Stadt, in der das Abenteuer anfängt, dass die eben viele Bezüge hat zu Paris, dass es in der Wortwahl für diese Fantasy-Welt eben auch französische Begriffe gibt, die dann auch nicht übersetzt worden sind. Man denke an die sogenannte Gommage, also diese Phase, dieses Fest im Grunde, dieses Totenfest, wenn man so möchte, wenn mal wieder eine ganze Generation von der Malerin ausgelöscht wird und sich alle am Hafen treffen. Und dann im Grunde vor den Augen ihrer Verwandten sterben, das mit diesem Clair Obscur, was ich halt, dieses Hell und Dunkel, was da drin steckt, das ziehen die Entwickler, das rechne ich denen ganz hoch an, sowohl erzählerisch als auch moralisch durch, weil es immer um zwei Seiten einer Medaille geht. Und von daher kann ich auch diese großen Kontraste verzeihen so ein bisschen, die es vielleicht in der Fantasy-Ästhetik gibt, eben zwischen einem Ritter im goldenen Plattenpanzer, der aussieht wie ein Boss aus Elden Ring, und da gibt's zwei, drei Momente, da dachte ich, das ist wirklich eine totale Hommage an From Software. Dann hast du Journey angesprochen, und wenn man dann weiß, worauf das hinausläuft und dass dieses Spiel die Malerei als solche ja auch im Grunde ja symbolisiert, dann malen sie da mit ihren Pinseln an allen Ecken und Enden der möglichen Fantasy, halt von den düsteren Zonen der Dark Fantasy bis hin zu den schrillen Geschichten der märchenhaften Fantasy und der auch der historischen Bezüge. Also ja, das ist schon ganz schön bunt und groß, aber es zerbricht nicht, wie du schon so richtig sagtest, ja.
Erstmal eine sehr schöne Metapher mit dem Pinsel. Es wird ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet. Ein sehr buntes, ja, aber gerade gegen Ende wird dieses helle Bild doch sehr, sehr düster, zumindest für mich als Spieler. Und eigentlich beginnen wir ja schon mit einem sehr, sehr ernsthaften Einstieg. Du hattest ja schon diese Gommage erwähnt. Und ich war etwas, ja, nicht schockiert, das ist ein zu negatives Wort, aber ich war doch sehr irritiert davon, wie emotional und wie düster dieser Beginn des Spiels ist, wenn man mit Gustav, hieß der Charakter, ja, er trifft seine verflossene Liebe, und die verflossene Liebe ist eben 34. Und am Horizont ist auch die Zahl 34. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass eben alle Menschen in diesem Alter sterben, und sie stirbt gleich zu Beginn. Und wir gehen mit dieser weiblichen Spielfigur ja durch Lumière, und wir sehen, wie die Menschen sich auf diese Gommage, also auf ihr Ende, vorbereiten. Und manche Leute, ja, betrinken sich, manche Leute reminiszieren an irgendwelche vergangenen Dinge, manche Leute probieren glücklich zu sein, andere Leute haben einfach nur Sex. Und das war für mich so ein emotionaler Einstieg in diese Welt, wie ich es wirklich wahnsinnig lange nicht hatte. Ich denke natürlich an sowas wie den fast schon legendären Last of Us Einstieg. Und ich habe mich direkt sehr, sehr integriert in diese Welt gefühlt, in die Charaktere, in die Emotionen dieser Menschen, und war tatsächlich von der ersten Sekunde an sehr, sehr mitgenommen emotional. Ich bin mir nicht sicher, wie es dir dabei ging.
Ja, ähnlich, obwohl ich zugeben muss, dass mir die musikalische Untermalung on top, die ja Richtung Klassik geht, auch mit japanischer Stimme teilweise, wo sich ja auch ausdrückt, dass der Lead-Designer eben das ganz, ganz große Vorbild Final Fantasy hat, und zwar in seiner Inszenierung als Ganzes, also von dem Drama zwischen den Figuren bis hin zu dem der Musik und der Komposition, wollte er sich an diesem Klassiker orientieren. Das ist ihm auch hervorragend gelungen und im Gegensatz, und das ist eben auch so ein kultureller Kontrapunkt, vielleicht jetzt zu Hollywood oder zu manchen anderen Geschichten, die man sonst aus der Welt der Spiele kennt. Natürlich gibt's Ausnahmen, du hast The Last of Us schon erwähnt, das auch mit Tod und Trauer beginnt, ist es halt hier so, dass sich die Geschichte nicht mit so einer, wie soll ich sagen, nach einem Erdbeben nochmal steigert, also nach etwas Pompösen und Großartigem, sondern dass sich das Ganze nach so einem total stillen, traurigen Moment des Todes, wo jemand eben seine, ja, wo die Liebste in den eigenen Händen vergeht und ihre Blumen dahinschwinden, das ist der Start des Spiels. Das war schon sehr, sehr stark und das bleibt auch dieses Bittere und Süße, was man da so empfindet, weil als Spieler bist du natürlich insofern Egoist. Du hast gerade dein Abenteuer erst angefangen, bist im Prolog, du willst aufbrechen, du willst dem Schicksal dich entgegenstellen, du willst die Malerin aufhalten, dann stirbt dort deine alte Liebe und es ist natürlich traurig und bitter. Gleichzeitig ist da natürlich dieses Hoffnungsvolle und Süße, dass die Expedition gleich erst losfährt. Also schon im Moment der Abfahrt steckt auch diese Tragik. Und das ist natürlich etwas, das muss man erstmal hinkommen, ohne dass es im Kitsch zerbricht, ne?
Der Kitsch ist ein wahnsinnig guter Einwand. Also dieses Spiel spielt in meinen Augen mit diesen ganz großen, ich würde fast schon sagen pathetischen Emotionen. Verlust, Trauer, Zukunft, irgendwo auch Selbstbestimmung, auch mit diesem aufklärerischen Gedanken. Das sind eigentlich alles Sachen, wenn ich mir denke, das alles will ein Medium zusammenpanschen. Ich habe direkt Klischees vor Augen, irgendwelche verkitschten Dinge. Aber nein, Clair Obscur schafft es auf eine unfassbar ernsthafte und tatsächlich auch seriöse Art zu einem, ja, zu etwas Neuem zu kreieren, was ich halt in dieser Art wirklich noch nicht gesehen habe. Auch mit der Stilistik zusammen, mit der tollen Musik, die du angesprochen hast. Und gerade Leute wie du und ich, die ja auch einen gewissen Faible für Final Fantasy haben, ist das natürlich ein Geschenk gewesen. Du sagst ja auch in deiner Spielvertiefung-Kritik schon, dass das Spiel ja in der Tradition von japanischer Spielekultur steht. Und ehrlich gesagt habe ich lange, lange Zeit auf ein sehr, sehr gutes neues Final Fantasy gewartet, was auch neue Impulse setzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht aus Japan bekommen. Ich habe es aus Frankreich bekommen, mit Clair Obscur.
Ja, so wurde es ja auch eigentlich gelobt oder auch bezeichnet als das sogenannte französische Final Fantasy. Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht der allergrößte Fan der Reihe. Ich kann sie zwar spielhistorisch wertschätzen, weiß, was sie geleistet hat, auch auf der Ebene des emotionalen Storytellings, aber wurde nie richtig warm damit. Hier geht's mir ein bisschen anders. Also ich finde zum Beispiel das letzte Final Fantasy, das sich so ein bisschen an Game of Thrones orientierte, mittelalterliche Fantasy war und so weiter, konnte mich nicht richtig rocken und binden. In diesem hier ist es überraschenderweise gelungen, weil es auch einen ganz anderen Weg folgt. Zwar sind da die japanischen Traditionen, an denen es sich offensichtlich orientiert und die Macron auch so ein bisschen, verschwinden lässt, wenn er die französische Kreativität lobt, die natürlich da drin steckt. Aber letztlich schlummert dort eben auch ein Fundament, das Final Fantasy gelegt hat. Und nichtsdestotrotz muss man es erstmal schaffen, über die reinen Texte und Dialoge, dass das Ganze eben nicht bricht in Kitsch. Das geht bei mir nämlich auch ganz schnell, wenn Spiele sich dann zu schnell zu ernst nehmen und zu schmalzig werden. Hier gab es auch die Momente, als mir der operettenhafte Herzschmerz etwas zu viel wurde irgendwann und ich musste zum Beispiel die Musik mal stumm stellen. Also das ist so, es kommt darauf an, wie jeder so emotional geschnitzt ist. Man sagt ja auch, nicht jeder ist gleich nah am Wasser gebaut, ne? Aber ich würde sagen, unbenommen ist davon die Stärke dieser Szene, dass es ihnen gelingt, dass man nach wenigen Dialogen mit dem Helden eben diese Art von Trauer nachempfinden kann, die er da vor der Abfahrt erlebt. Da flaniert man gerade noch mit Sophie am Hafen für 2-3 Gespräche. Und das muss man erstmal hinbekommen, dass das Writing es schafft, auch ohne dass man viel mit ihr erlebt hat, diese Bindung zu simulieren, diese Beziehung der beiden, dass man es wirklich spüren kann. Und dazu gehören auch so Kleinigkeiten wie, dass die Mael, seine Stiefschwester, die kommt ja mit auf diese Fahrt, obwohl sie erst 16 ist. Sie müsste gar nicht, sie stirbt ja nicht. Also sie hat noch ein paar Jahre zu leben eigentlich. Und das findet Sophie ja auch nicht gut und fragt sich, warum dieser Gustav seine Stiefschwester mitnimmt. Sie sagt natürlich, sie will. Und um es vorwegzunehmen, ohne etwas zu spoilern, alles in diesem Spiel hat eine Bedeutung. Von den Namen bis hin zu den Symbolen. Das ist auch immer etwas, was mir sehr gefällt. Und von daher ist also nicht nur diese Zahl ganz relevant oder die Malerei als solche, sondern eben auch, wer da mitfährt. Also ja, der Prolog war stark und hat mich auch mitgenommen.
Du sagst, tatsächlich hat alles eine Bedeutung. Also auf jeden Fall ist wahrscheinlich mit die größte Bedeutung diese Malerin am Horizont. Ich liebe dieses Narrativ, was auch Journey macht. Irgendetwas ist in der Distanz und es muss dir nicht einmal erklärt werden, was deine Aufgabe ist. Also weder als Spielfigur noch eben als Person am Controller oder vom Bildschirm, sondern du weißt instinktiv, ja, natürlich liegt mein Ziel am Horizont. Natürlich ist es in der Entfernung. Bei Journey ist es dieser Berg mit dem Licht. Hier ist es natürlich diese Zahl. Und dieses darauf hinarbeiten, dieses Odysseehafte, liebe ich ja grundsätzlich. Und natürlich, man kann nicht stringent von A nach B durchlaufen. Es braucht noch ein bisschen mehr. Aber ich mag dieses Motiv der Malerin in der Ferne sehr. Und auch, dass man damit ja sich fast schon auf so eine Art Mythos rückbesinnt. Diese mythische Figur am Horizont. Mich hat das Ganze sehr an die Moiren erinnert aus der, ich glaube, es müsste die griechische Mythologie sein. Ich glaube, sie tauchen auch in anderen auf. Also diese, ja, weiblichen Wesen, die Lebensfäden in den Händen halten. Und selbst Zeus hat Angst vor denen. Ich habe mich da sehr an diese Figur erinnert gefühlt, weil eben die Malerin auch über Tod und Leben herrscht. Zumindest denkt man das noch zu Beginn. Wir wollen ja jetzt nicht das Ende vorwegnehmen. Vorhin hast du gesagt, nah am Wasser gebaut. Am Ende war ich persönlich auch sehr nah am Wasser. Aber das spricht umso mehr für das Spiel.
Das Ende ist tatsächlich auch etwas, das für mich die Einschätzung des Spiels noch mal gehoben hat. Denn zwischendurch bin ich auch ein bisschen ausgetrocknet. denn die Phasen der Kämpfe, so gut sie mechanisch sind, konnten recht ermüdend sein. Und auf diese unheimlich starke Szene des Prologs, die ja auch Ken Levine gelobt hat, über Social Media, folgt dann erstmal die Ernüchterung. Und die deutet auch auf das so ein bisschen hin, was dieses junge Studio eben vielleicht noch nicht so ganz leisten kann, bei all dem Lob. Denn man landet auf einmal in so einer D-Day-Szene und erlebt gar nicht, wie dieses Schiff losfährt, wie die Sachen gepackt werden. Man erfährt auch etwas zu wenig, finde ich, über die Hintergründe der Figuren, was die eigentlich können, was die sich vorstellen, sondern man hat diese Szene der Trauer um seine Liebste und dann geht's los, zack. Nach dem Prolog landet man auf der Insel der Malerin, die eben aussieht wie so ein apokalyptisches Land und man wird angegriffen, die Leute sterben, man geht in Deckung. Gustav, das wird sehr schön dargestellt, hat richtig Angst und fragt sich, ob sich das überhaupt lohnt, sind wir jetzt hier alle Kanonenfutter? Und dann raffen sie sich nochmal alle auf und das Abenteuer beginnt. Aber ich fand den Wechsel vom Prolog zum ersten Akt, der war mir vielleicht als Freund klassischer Abenteuer, war der mir ein bisschen zu abrupt.
Also für mich persönlich war er, glaube ich, nicht zu abrupt. Ich war nur sehr irritiert, welchen Ansatz man hier wählt, weil die Reise beginnt ja tatsächlich mit der vollständigen Auslöschung von ihr. Also man denkt, dass gleich zu Beginn alle in dieser Expedition 33 alle sterben, außer Gustav. Dem ist dann nicht so, er findet noch vereinzelte Leute. Aber ich fand diesen Einstieg doch sehr, sehr überraschend. Ich habe tatsächlich etwas gebraucht, um mit den Spielmechaniken warm zu werden. Jetzt habe ich grundsätzlich überhaupt kein Problem mit rundenbasierten Mechaniken. Ganz viele sagen ja, das ist eine antiquierte Art, irgendwas zu inszenieren. Finde ich jetzt persönlich nicht, wenn man da einen etwas neueren Touch hinzunimmt. Damit habe ich tatsächlich länger gebraucht als mit dem ja erzählerischen Einstieg. Aber ich glaube, nach 2-3 Stunden habe ich mich in dieses Spielsystem auch reingefuchst, weil es herrlich viel Platz gibt für eigene Strategien und für, ja, eigene Präferenzen, ob man jetzt lieber defensiver spielt oder aggressiver. Also da habe ich mich sehr schnell sehr heimisch gefühlt.
Ja, jetzt, dann kommen wir vielleicht mal zu diesem runden Kampf mit den Reaktionstests, den ich auch für das beste Spielsystem seit langem halte, innerhalb des Genres. Also wenn man in diese Richtung geht, da haben sie sich wirklich super Gedanken gemacht. Man hat halt am Anfang die totale Ruhe der Auswahl, wenn man seine Gegner in einer Arena vor sich sieht, so bis zu 3 und man ist selber vielleicht zu dritt unterwegs. und kann sich überlegen, je nachdem, wer gerade die Initiative hat, also wer als erster zuschlagen darf, der kann sich irgendeinen Zauber, sage ich mal, eine Aktion wählen, die beruht auf Elementen und so weiter. Der Kniff ist eben, dass man sowohl bei diesen offensiven Aktionen optional mit einem Reaktionstest die Effizienz erhöhen kann. Das kann man aber auch in den Optionen deaktivieren, wenn einem das zu viel wird. Also dass im Grunde irgendein Feuerzauber nochmal kritisch trifft, wenn man im richtigen Moment den Knopf drückt. Wenn man das ignoriert, bleibt da aber noch, und das ist noch viel wichtiger, in der Ebene der Verteidigung, also wenn der Gegner dran ist, die Möglichkeit, zur Seite auszuweichen oder zu kontern. Je nachdem, wie gut das Timing ist. Und das erinnert natürlich auch mich und viele andere an Mechaniken, die all diese Souls-Likes nicht als erste, aber zumindest für die Masse etabliert haben. Also Hand-Auge-Koordination im Angesicht eines Angriffs, um dann erfolgreich zurückzuschlagen. Das ist hier auch unheimlich befriedigend, wenn es klappt, denn man spart natürlich dann Ressourcen. Der Gegner wird in seinem eigenen Movement gestört und getroffen.
Und wenn es klappt.
Richtig, richtig. Wenn es klappt. Das einfache Ausweichen ist noch relativ einfach für Leute, die jetzt so ein Sekiro durchhaben oder so ein Nine Souls. Aber das direkte Kontern ist dann schon ein Ticken anspruchsvoller. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das sorgt eben für diese Spannung in der Statik.
Also ich habe nie verstanden, warum so viele Leute eine Abneigung haben gegen rundenbasierte Kampfsysteme. Ich fand die grundsätzlich immer sehr, sehr schön. Ja, natürlich, auch ein aktives Kampfsystem, wo du dich halt grundsätzlich frei bewegen kannst, das hat auch Vor- und Nachteile. Aber ich fand diese Grabenkämpfe immer etwas, überflüssig. Und hier finde ich es wahnsinnig schön, wie man halt was Interaktives mit reingenommen hat. Dieses Ausweichen, das Kontern. Ich habe oft das Timing, nicht richtig hinbekommen, aber es hat auch wirklich, jeder Kampf hat gegen jeden Gegner Spaß gemacht. Für mich war es allerdings so, ich würde sagen, im letzten Drittel, ich habe mich etwas zu stark angefühlt. Natürlich, klassische Heldinnenreise, man wird stärker, kennen wir alle. Und trotzdem, der Kampf gegen die Malerin zum Beispiel, der war mir zu simpel. Und ich glaube nicht, dass es an meinem überragenden Skill als Gamer liegt, ganz sicher nicht. Ich glaube, ich war vielleicht ein bisschen zu überlevelt. Vielleicht habe ich ein paar Items zu früh gefunden, ich weiß es nicht. Der war mir persönlich aber zu simpel. Und das fand ich etwas schade, weil gerade da hätte ich vielleicht auch durch das System eine etwas größere Herausforderung gerne gehabt.
Das ist natürlich die Frage, ne? Mit welchen Einstellungen hast du gespielt? Man kann alles anpassen, bis hin zu so einem Story-Modus. Man kann, wie gesagt, auch die Effizienz der offensiven Attacken automatisieren, also dass dieses kleine Reaktionsspielchen immer funktioniert. Das geht bei den Paraden und Riposten allerdings nicht. On top liegt es daran, wie du schon erwähnt hast, wie extensiv hat man bis zum Boss die Welt erkundet. Ich hatte darauf irgendwann tatsächlich nicht mehr so viel Lust, denn für mich als Rollenspieler wurde ich in dieser Hinsicht nicht ganz abgeholt. Das ist zwar eine sehr bunte und interessante Welt, die auch eine Vertikale hat. Also es gibt auch mal Rätsel innerhalb des Geländes, dass man von A nach B kommen muss und eben nicht nur sein Ziel vor Augen sieht, sondern dass es da auch so Katakomben gibt und Labyrinthe und so weiter. Die Rätsel innerhalb der Welt halten sich wirklich in recht simplen Grenzen. Also man muss mal 2, 3 Dinge abschießen irgendwo oder Schalter umlegen. Von daher war mir die Dominanz des Kampferlebnisses als spielmechanische Lösung zu stark, obwohl er mir Spaß gemacht hat. Und ich habe viele kleinere Orte links liegen lassen und mich auf die Hauptstory konzentriert. Aber du hast recht, je nachdem, wie man dann und wo man dann unterwegs ist, kann einem das so vielleicht etwas zu leicht vorkommen. Aber dadurch, dass alles modular anpassbar ist jederzeit, ist das ja gar kein Problem. Nur diese Faszination des Kampfsystems, dass die nicht trotzdem erloschen ist, obwohl es mich ermüdet hat an 1, 2 Stellen, liegt tatsächlich daran, dass man es mit Magic the Gathering vergleichen kann, was die Kombinationsmöglichkeiten der Farben und Elemente betrifft. Und wenn du da richtig drauf schaust, kannst du dir so wunderbare Kombinationen erschaffen, dass du im Grunde deinen Schaden eher extensiv multiplizieren kannst.
Der Vergleich mit Magic ist tatsächlich super interessant. Ich bin leider nie super stark in Magic eingestiegen. Ich war immer eher so die Yu-Gi-Oh!-Fraktion, was wahrscheinlich nicht mit dem Spielprinzip hier passt. Aber ich glaube trotzdem, dass ich dem Vergleich folgen kann. Der ist tatsächlich sehr passend. Und ja, mit den richtigen Kombinationen kann man etwas zu stark werden. Aber vielleicht lag es auch schlicht und einfach daran, dass ich probiert habe, die Welt möglichst gründlich zu erkunden. Obwohl ich nicht sagen würde, dass es eine Welt ist wie wie in Souls-like oder teilweise auch wie, ja, weil es aktuell ist, wie Oblivion, wo du jeden Stein umdrehen kannst und nochmal neue Dinge entdeckst. Also das bietet dir die Welt ja tatsächlich gar nicht. Du findest hin und wieder wirklich nur kleine Sammel-Items. Es gibt teilweise winzige Weltenareale, wo du dich erst hinkämpfen musst. Und dann erreiche ich diese neue Welt. Und es ist wirklich nur ein winziges Areal, wo ich mich 30 Sekunden aufhalte. Ich sammle einen neuen Musiktrack auf, den ich im Lager hören kann. Und das war's dann auch schon wieder. Da hätte ich mir tatsächlich noch hin und wieder mehr Input gewünscht. Weil ich glaube, die Welt an sich ist interessant genug, um da noch mehr, ja, Entdeckungen einzubauen.
Ja, die Erkundungsreize sind nicht so stark wie in anderen großartigen Rollenspielen. Deswegen unterm Strich ist dieses Clair Obscur für mich wirklich sehr gut. Es hatte seine Phasen, und da fand ich es auch, also da hat es mich sogar einen Tick ernüchtert, wenn man eben genau so einen Abenteuerpfad folgt und dann belohnt wird irgendwie mit einem Skin oder, wie du sagst, mit einem Musikstück. Da wirkt das doch sehr beliebig. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses Beliebige sich auch so ein bisschen durchzieht bei der Charakterentwicklung. Denn du kannst deine Helden, wenn du deine Crew um dich scharst, den kannst du zwar Attribute verleihen, du kannst sie aufsteigen lassen, es gibt klassische Werte, Stärke und so weiter. Das skaliert auch alles wie in Souls-likes mit dem Schaden, je nachdem, welche Waffen man benutzt. Aber dadurch, dass du es auch irgendwann wieder komplett neu durchstrukturieren kannst, wenn dir ein anderer Bild lieber ist, wenn du eine andere Taktik verfolgen wirst, werden die Charaktere als Figuren auch so ein bisschen, wirken die so ein bisschen leichter und flüchtiger. Und das geht mir auch so in den Gesprächen, denn die sind im Gegensatz vielleicht zu einigen anderen Rollenspielen meist sehr linear, obwohl sie tragisch spannende philosophische Themen ansprechen, ist man meist eher der Zuhörer, ne?
Zu beidem würde ich dir größtenteils zustimmen. Also erstmal zu dieser, ja, zu diesem Reskillen, also dass du deine Fähigkeiten komplett neu gestalten kannst. Mich hat ein bisschen irritiert, wie oft du diese Option überhaupt bekommst. Also diese Steine oder Diamanten, die du dafür einlösen kannst, um eben alles neu zu verteilen. Also die werden ja inflationär verschenkt, habe ich den Eindruck. Nach jedem großen Kampf habe ich davon 4 oder 5 bekommen. Und da war ich auch etwas irritiert, weil ich mir dachte, nee, ich habe mir jetzt schon Gedanken gemacht, warum ich meinen Charakter in diese Richtung entwickle. Also mehr Stärke, mehr Verteidigung, was auch immer. Das hätte es jetzt für mich zum Beispiel nicht gebraucht. Oder zumindest mal hätte man dieses Item deutlich seltener machen sollen. Was die Dialoge angeht, ich finde es auch schade, dass nicht alles vertont ist. Die Vertonung, die das Spiel hat, die Synchronisation, ist wirklich hervorragend. Und dabei sind, glaube ich, die meisten nicht mal komplett ausgebildete Sprecherinnen gewesen. Aber das, was vertont ist, fand ich hervorragend. Nicht jeder Dialog ist jetzt ein unfassbar hohes Niveau. Aber auch da denke ich mir, ich glaube, die Schreiberin von dem Spiel wurde irgendwo durch Zufall auf Reddit gefunden. Und die hat den Großteil der Dialoge geschrieben, was dann wiederum dafür spricht, dass diese Frau eigentlich ein unfassbares Talent hat. Und in allen Dialogen war für mich eigentlich der interessanteste Aspekt immer dieser Punkt der Demografie. Also dieser Punkt, die Zahl von 34 geht auf 33 runter, bald auf 32. Und dass diese Gesellschaft in Clair Obscur sich eigentlich immer neu denken muss. Also diese Gesellschaft weiß von vornherein, wir haben sehr, sehr begrenzte Zeit. Und damit muss ja auch wirklich alles neu gedacht werden. Von Gesellschaftsstrukturen, Adoleszenz etc., wann ist man erwachsen und so weiter und so weiter. Und in diesen Dialogen findet man ja ganz oft dieses Thema Kinder. Wann bekommt man Kinder? Bekommt man sie überhaupt? Falls ja, wann? Wie viel Zeit hat man damit? Wie strukturiert man sein Leben? Und das fand ich eine unfassbar, ja, kreative Art, sich mit Demografie auseinanderzusetzen. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass sich das Spiel mehr mit diesem Thema Demografie auseinandersetzt als, naja, sehr viele Politikerinnen. Und das fand ich etwas traurig.
Ja, also das Drehbuch ist sehr stark. Das Writing ist außergewöhnlich gut für so einen Newcomer. Und on top kommt hinzu, was du erwähnt hast, dass die Themen, die angesprochen werden, auf eine ungewöhnliche Art interessant sind. Zwar gab es schon immer mal Kinder, Tod, Sterben und Verderben in der Welt der Videospiele. Aber hier wird das eben auf eine angenehm frische, teilweise auch gegenwärtige Art erzählt und durchdacht, um so, ja, also deshalb war das so ein bisschen schade für mich, dass man als Spieler nicht dazu animiert wird, wie jetzt zum Beispiel in einem Planescape Torment oder in einem Baldur's Gate 3, sich zu beteiligen an den Gedanken und die, na, vielleicht die Gruppe und das um sich herum so ein bisschen damit zu formen. Also so eine Art von Rollenspiel ist das nicht, das muss man wissen, dass innerhalb der Rhetorik interaktive Verschachtelung eingeht oder so. Es gibt schon auch Entscheidungen, aber die wichtigsten Entscheidungen dieser Geschichte schreibt die Regie selbst. Das ist keine Geschichte, die man für sich erzählt, bis auf das Finale. Es gibt zwei Enden, da hat man eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Was ich damit sagen will, dass das Bittere und das Süße sich auch auf mich als Kritiker so ein bisschen übertragen hat. Ja, jetzt habe ich das vermisst, dass das hier nicht so offen ist in der Gesprächsführung und ich keine rhetorischen Talente habe, aber okay, dafür wiederum bietet mir das Spiel eben diese emotionalen Situationen und Gedanken mit all den anderen Figuren. Und ja, wir haben über den Prolog gesprochen, mit seiner starken, traurigen Prämisse, die weltweit für Begeisterung gesorgt hat, über den ersten Akt, mit dem ich am Anfang etwas gefremdelt habe, der aber dann aufgrund des Kampfsystems und der Geschichte immer besser wurde. Und dann kommt der zweite Akt, ne? Und dann gibt's noch mal einen Riesentusch und man ahnt Schlimmes.
Und es tritt auch Schlimmes ein. Und dann kommt das Finale. Ich glaube, wir spoilern es jetzt nicht, würde ich vorschlagen. Es sei denn, du möchtest gerade ja noch auf irgendeinen Punkt im Finale selbst eingehen.
Ja, ich wollte damit eigentlich nur schon mal andeuten, dass für all das, was man auf dem Weg ins Ziel auch an Kleinigkeiten, negativen Dingen findet oder die ich gefunden habe, weil ich auch immer genau hinschaue, dass das alles durch sehr große Momente der Regie wieder komplett kompensiert wird. Zwar nicht, kann ich alles so wirklich begeistern, aber das große Ganze, also wenn man dieses Bild von Clair Obscur da mal mit etwas Distanz betrachtet, fallen einem diese kleinen Fehlerchen hier und da in der Welt vielleicht gar nicht mehr so auf und man sieht, dass die Wirkung, die Anziehungskraft. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du schon in der ersten Szene, wenn du in der Stadt Lumière unterwegs bist, zwischen diesen Stahlträgern hindurch und überall diese kleinen Felseninseln siehst, hast du auch in Lumière ja schon diese seltsame schwarze Schlacke, sowohl in den Gassen, die Leute wegmachen wollen, also so wie so eine Alienmasse sieht das aus, oder wie so ein Ölrest, und die hast du auch am Himmel. Und das ist für mich dann, da schließt sich für mich, wenn man jetzt weiß, wie das Spiel dann auch auf was das hinausläuft, schließt sich da auch wieder der Kreis dahin, dass eben nicht alles perfekt sein kann.
Ich, auch wenn ich Clair Obscur sehr, sehr lobe und ich würde auch sagen zu Recht, es sind natürlich nicht nur helle Seiten, es gibt auch kleine Schattenseiten. Und ich würde dir auch recht geben, was die Dialoge angeht. Es gibt ja auch diese Option, dass jedes Mal, wenn du im Camp bist, was auch seltsamerweise immer derselbe Ort ist, dass du dann mit deinen, ja, Wegstreiterinnen kurze Dialoge hast. Und die haben für mich immer etwas gekünstelt gewirkt. Ich würde fast schon sagen, wie Ballast. Weil am Ende bekommst du diese simple Anzeige, ja, dein Freundschaftslevel hat sich jetzt um 1 erhöht. Das war mir doch ein bisschen zu simpel. Und es hat sich ehrlich gesagt wie so eine Funktion angefühlt, die man ja kurz vor knapp noch integriert hat. Das hätte es für mich jetzt persönlich nicht gebraucht. Also ähnlich wie du, ich hätte mir vielleicht etwas mehr Freiheit in den Dialogen gewünscht und auch ein bisschen mehr Individualität vielleicht, was man antworten kann etc. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Punkt. Der fällt jetzt nicht sonderlich stark ins Gewicht verglichen mit dem ja fast schon epochalen Rest.
Ja, zumal du eben nicht nur diese Story erlebst, die ungewöhnlich ist, die neugierig macht von Anfang an, sondern dass ja auch schöne Progression da ist. Du kommst schon am Anfang noch im ersten Akt und auch im zweiten in Situationen, wo du dir denkst, wie soll ich das jetzt schaffen? Dann wird deine ganze Gruppe mit einem Hieb oder zweien ausgelöscht. Und in einem klassischen Souls-Likes musst du ab da weißt du, okay, hier, bevor ich hier wieder zurückgehe, muss ich erstmal meine Ausrüstung verbessern und andere Gegenden abgrasen. Das gibt es hier auch, nur ist der Fortschritt, die Progression hier viel stärker spürbar, aufgrund des erwähnten Waffen- und Kampfsystems auch. Denn sobald du etwas findest, auch diese kleinen Piktos, die du kombinieren kannst, und sobald du weißt, welche Schwächen deine Gegner haben, kannst du da wunderbar kontern. Gleichzeitig besteht diese Progression auch in der Erkundung, denn es gibt zwar keine besonders kreativen Rätsel, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass es manchmal so ein bisschen labyrinthisch wird und dann triffst du irgendwann diese Gestalt Eskir, mit der du eben auf der Landkarte Gebirge einstampfen kannst und mit der du auch fliegen kannst. Und das hat mich dann an richtig gute Metroidvanias erinnert, wo du zunächst eine Sackgasse hast oder das Gefühl hast, du kommst nicht weiter und dann kannst du in diese Welt hinein. Also sie haben sich da schon sehr viel gut angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob wir am Anfang erwähnt haben, dass dieses kleine Team ja aus Leuten besteht, die sich von Ubisoft abgesetzt haben, aus guten Gründen, ne?
Ja, aus guten Gründen, in der Tat. Der CEO hat ja auch ein paar Interviews gegeben, wo er auch diese ganze, ja, riesige Corporate Culture in der Gaming-Industrie unfassbar stark kritisiert hat und auch sagte, dass man ein Spiel wie dieses, man hätte Jahre, Jahrzehnte dafür gebraucht. Und ich verstehe auch, warum. Zu große Hierarchien, ein zu großer Fokus einfach auf Geld scheffeln, so viel wie möglich, Games as a Service und sonst was. Und eigentlich steht Club Square ja gegen sehr, sehr vieles davon. Und das begrüße ich auch sehr. Ich habe keine Roadmap, ich habe keinen Battle Pass, ich habe keine Skins, die ich mir gegen Echtgeld kaufen kann. Ich habe eigentlich eine Sache, die fast schon ausgestorben ist. Ein stringentes, narratives Abenteuer von A nach B, ohne Schnickschnack. Und dafür bin ich diesem kleinen Studio unfassbar dankbar.
Ja, und es fügt sich damit in einen aktuellen Trend, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann. Es ist eine gewisse Gleichzeitigkeit von Abenteuern auf diesem Produktionsniveau, die den Spieler am Ende dann eben 50 Euro kosten und nicht 80 oder 90, wie das ja in letzter Zeit immer weiter vorangetrieben worden ist, bis hin zu einem Mario Kart für Switch 2, das dann sogar 90 kostet. Aber diese Abenteuer liefern, und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch ein Blueprints, was mich richtig stark beeindruckt hat, dann Blades of Fire, was jetzt gerade eben erschienen ist vom Mercury Steam und auch ein paar andere, die demonstrieren gerade, dass man eine Qualität erreichen und ein Erlebnis erschaffen kann, das die Leute da draußen begeistert, ohne dass man eben diesem AAA-Niveau auch auf finanzieller Ebene bis ins Verderben folgen muss.
Trotzdem hat man ja einen unfassbaren Erfolg damit. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Millionen wir inzwischen sind. Ich glaube 3,5, was die Verkaufszahlen angeht. Womit das Studio auch in keinster Weise gerechnet hat. Aber zum einen ist es ja gerechtfertigt für so ein Spiel. Und zum anderen sieht man ja, man braucht nicht 1000 Menschen in einem Entwicklerteam. Und man braucht nicht jahrzehntelange Marktforschung und Entwicklung, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und das finde ich einfach einen sehr schönen Gegentrend.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass man etwas viel Wichtigeres braucht. Auf der einen Seite natürlich die Leidenschaft für ein Genre, für ein Spiel. Das merkt man Clair Obscur einfach an, dass jemand das Ziel hatte, sein eigenes Final Fantasy machen zu wollen oder ein Team das machen wollte. Ja, okay, diese Leidenschaft haben viele da draußen. Aber du brauchst on top noch etwas, und zwar die Erfahrung. Das merkst du diesem Spiel. Das klingt jetzt vielleicht für alle ein bisschen seltsam. Die denken, hey, ist doch die Premiere, ist ein kleines Studio. Ja, aber die Leute haben, wie wir ja schon erwähnt haben, viele Jahre eben bei Ubisoft gearbeitet und da natürlich ihre handwerkliches Rüstzeug gelernt, ihre Erfahrung gesammelt. Und das fließt hier ein. On top kommt hinzu, dass die Entwicklung von Clair Obscur eben quasi parallel zu all den Updates der Unreal Engine 5 laufen konnte. Es war also tatsächlich die ideale Gleichzeitigkeit auch von der Nutzung technischer Ressourcen, die man natürlich erstmal so in der Art und Weise wie bei Clair Obscur darstellen muss. Das heißt, die Programmierer hinter diesem Spiel mussten genau wissen, was gerade welches Update bei Epic da verursacht und wie man das ausnutzen kann. Also das ist quasi jetzt, auch wenn es wie ein Märchen klingt und letztlich vielleicht auch so ist, wenn man die Verkaufszahlen nimmt und so weiter, ist es mehr als das. Hinzu kommt auch das clevere Marketing in dem Bereich. Denn es hat schon seine Gründe, warum das Spiel jetzt gerade verfilmt wird. Das liegt nicht daran, dass sich alle überrascht sind, sondern das war von Anfang an sogar mit der Plan. Ich glaube, es wird bei Story Kitchen ist es in Produktion gerade.
Ich weiß tatsächlich nicht genau wo. Ich glaube, es soll aber sogar Real Life sein. Andererseits, sehr, sehr viele Spiele sollten schon verfilmt werden. Wenige wurden verfilmt. Ich bin da immer etwas skeptisch, was nicht heißt, dass ich es mir nicht wünschen würde.
Ich bin da auch kein ganz großer Freund davon. Und nur ist es eben nicht so, dass jedes Independent-Studio da draußen, das aus dem Nichts kommt, dann gleich auch eine Verfilmung am Start hat. Da wussten schon einige Leute, in welche Richtung das gehen könnte, wenn wirklich alle Fäden zusammenlaufen. Und wo wir beim Thema französische Inspiration und so weiter waren, ich hatte vorhin angemerkt, dass der Macron da so ein bisschen die japanische Spieltradition und Final Fantasy vergessen hat. Gleichzeitig kann ich sein Lob auch nachvollziehen, wenn man bedenkt, wie es der nicht nur der französischen, der ganz europäischen Branche geht, wie viel Entlassungen man da gerade hinter sich hat, wie Studios geschlossen werden. Und was jetzt eben auch gerade mit jenem Ubisoft passiert, die sich quasi, wenn man so möchte, Tencent ausgeliefert haben. Jetzt kann man sagen, okay, die Chinesen haben halt mit ihren Investitionen den Publisher gerettet. Okay, aber die Wahrheit darin ist, dass sie die Kernmarken, die ohnehin seit Ewigkeiten weiterentwickelt werden, letztlich damit subventionieren. Also ein Assassin's Creed, ein Rainbow Six, also die Filetstücke. Das Macron aus dieser Perspektive heraus ist es natürlich tatsächlich auch für die französische Branche, für die Entwickler, für Leute, die da Jobs suchen, einfach eine schöne Sache zu sehen, dass ein Spiel aus dieser Motivation heraus es schaffen kann, ne?
Absolut. Ich würde tatsächlich sagen, die Industrie selber hat so einen Impuls durchaus notwendig. Also nicht mal nur, weil China jetzt so aggressiv aufkauft. Ich meine, Ubisoft hat sich mehrfach falsch entschieden. Man hat wirtschaftlich große Fehlentscheidungen getroffen. Man hat sich fett gefressen und probiert es jetzt verzweifelt wieder abzubauen und hat seine eigenen Marken eben ausgeschlachtet, wie in Far Cry, wie in Assassin's Creed. Und Clair Obscur setzt hier ja zum einen so einen Gegentrend, auch aus künstlerischer Perspektive. Man setzt eben nochmal neue Impulse. Und ja, du hast recht, Macron lobt natürlich die französische Tradition und lässt das Japanische so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und trotzdem ist es ja nicht falsch. Also alleine die Musik, unfassbar viele französische Ausdrücke, Eskir, irgendwelche Anspielungen auf Sonnenkönige, der Eiffelturm natürlich. Man merkt ja eine sehr, sehr starke Bezugnahme auf diese französische Identität. Und da habe ich mich erinnert an das Spiel Remember Me. Vielleicht erinnert sich da noch jemand auch so aus der Hörerschaft noch dran. Auch das war aus Frankreich. Und auch da hat der Eiffelturm eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Vielleicht ist das so eine Eigenheit von ausgewählten französischen Spielen, auf dieses ja bedeutende französische Identitätsmerkmal zurückzugreifen, der Eiffelturm.
Ja, es gehört auch zu diesem gesunden französischen Selbstbewusstsein, also wer dort war oder mit Französisch mal gesprochen hat, der weiß, sie lieben ihre Sprache. Dort ist das Englische zum Beispiel nicht so selbstverständlich wie bei uns, sofort der Ersatz für alles Mögliche. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, da gibt es viele Facetten, was das angeht, und man müsste sich nur mal vorstellen, dass Olaf Scholz letztes Jahr 2024, als er noch Kanzler war, gesagt hätte oder sich gefreut hätte über die strahlende deutsche Kühnheit und Kreativität in Drova, dem Rollenspiel, das Gothic nachahmt, das ich auch sehr gefeiert habe. Das natürlich.
Ich probiere mir das gerade bildlich vorzustellen. Es ist unmöglich.
Ja, es ist natürlich jetzt auch ein, sagen wir so, das sind beides Rollenspiele, aber natürlich hat Drova eher in der kleinen Szene der Gothic-Veteranen und all jener, die altmodische Rollenspiele mögen, so seinen kleinen Platz gefunden und war jetzt kein weltweiter Erfolg. Hatte auch nicht diese Nachrichten und diese Publicity. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, könnte auch ein deutsches Studio in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass sich das in Anführungsstrichen, dass sich der Kanzler, der Präsident äußert, so euphorisch, das muss man sich mal vorstellen, also diese Kombination, die jetzt so vielleicht, ebenso charmant wie vielleicht übertrieben wirkt, ich weiß gar nicht, ob sich das übertragen ließ, was da produziert werden müsste hier. Wahrscheinlich irgendwie ein U-Boot-Simulator oder so.
Also ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen. Nein, ich muss es anders formulieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Friedrich Merz sich irgendwie zu Gaming äußert. Ich bezweifle, dass er überhaupt weiß, was ein Videospiel ist. Ich glaube auch nicht, dass er weiß, was für wirtschaftliches Potenzial dahinter steckt. Ich habe ohnehin den Eindruck, Deutschland hat große Schwierigkeiten dort in der Entwicklung. Ja, hin und wieder gibt's kleine Förderinitiativen. Wir haben den Deutschen Computerspielpreis, der, naja, zumindest mal ein Versuch ist. Aber im Vergleich zu Frankreich hat Deutschland, glaube ich, durchaus ein bisschen Nachholbedarf. Allein was die Anerkennung angeht von so einem hohen politischen Posten.
Und wenn man die Perspektive mal umdreht oder die mögliche oder diese Vision, lassen wir jetzt mal den amtierenden Kanzler oder irgendwas weg, was der sagen könnte, gäbe es überhaupt eine Möglichkeit, ein Abenteuer aus oder in Deutschland zu entwickeln, dass diese kulturellen Bezüge zu unserer Sprache, zu Monumenten und zu all jenem nutzt, um daraus ein eigenes Fantasy-Abenteuer zu machen?
Das ist eine spekulative Frage. Also das Potenzial, natürlich. Es ist nur die Frage, wer hat die Ideen dafür? Wer kann ja Jahrhunderte von irgendwie deutscher Geschichte ja zu so einer kreativen Art verbinden, ohne dass man auch dunkle Seiten auslässt? Du hattest ja auch zu The Darkest Files was auf Spiel vertieft, was ja auch sehr spannend war. Klar, das hat jetzt absolut nichts mit Fantasy zu tun, das ist halt knallharter Realismus. Aber ich halte das durchaus für möglich. Es ist nur die Frage, wer macht's in Deutschland? Wer traut sich so eine Mammutaufgabe zu?
Du hast ja hier in diesem Spiel durchaus die positiven Impulse, die man mit Frankreich jetzt verbindet. Wir haben die Malerei als großes Thema, ne? Mode, Architektur. Dann aber auch diese Mischung aus Trauer und Freude, also dieses Melancholische vielleicht. Und das ist jetzt alles sehr oberflächlich. All das müsste man natürlich erstmal versuchen zu übertragen in irgendetwas. Und wenn es denn dann das 19. Jahrhundert oder das Anfang des 20. spielen soll, keine Ahnung, dann ist das natürlich, gibt's da schon Möglichkeiten. Aber es hätte natürlich einen anderen, ganz anderen vielleicht Impuls haben müssen. Übrigens, apropos Impuls, wir haben ja von Final Fantasy gesprochen. Etwas direkt da dran an dem, was dieses Clair-Obscur macht, ist tatsächlich The Legend of Dragoon. Das erschien 1999 auf der PlayStation und wurde produziert von Shuhei Yoshida. Also da sind wir schon wieder bei Japan. Auch das hatte eine ähnliche Mischung im Spieldesign, orientierte sich auch an Final Fantasy und hatte eben auch diese, abseits der Weltkarte, auf der man auch reisen konnte, diese Reaktionstests und Verwandlung. Aber das ist vielleicht jetzt auch nur so eine kleine Geschichte, die ich als Rollenspielhistoriker so ein bisschen an der Seite skizziert habe. Aber ein viel aktuellerer Impuls, der auch wieder aus Frankreich stammt, ist ja die Konzeption der Geschichte, die ich so gar nicht auf der Uhr hatte. Und zwar gab es ja den Roman Die Horde im Gegenwind. Und dieser Roman von Alain Damasio, der wurde 2024 erst ins Deutsche übersetzt, ist aber schon seit 20 Jahren oder irgendwas in Frankreich im Umlauf, also da sehr bekannt. Da hat er auch Preise für gewonnen. Und da geht's darum, dass auch eine Expedition unterwegs ist, auf einem Planeten voller Gefahr. Und da ist nicht die Malerin der große Gegner, sondern der Wind und der Sturm tatsächlich. Sie wissen nicht, woher kommt der, warum weht er, was soll das? Und jetzt festhalten, innerhalb dieses Romans geht es darum, dass die 34. Horde, die vielleicht die letzte ist, dass die entschlossen ist, diesem Mysterium auf die Spur zu kommen. Warum gibt es da diesen Wind? Und da gibt es auch unterschiedliche Gefährten. Und das ist natürlich, das hat auch einer der Programmierer in einem Interview erwähnt, dass das so ein bisschen die Grundinspiration für die ganze Story war. Das ist auch schön, ne? Dass dann jetzt so eine Literatur, die vielleicht jetzt nicht jeder so auf der Uhr hat, dass die vielleicht auch eine Inspiration war und dass die dann auch ausgerechnet von einem französischen Schriftsteller kommt.
Also das klingt nach, ja, der größtmöglichen Inspirationsquelle eigentlich. Die Vorlage selber habe ich leider nicht gelesen, sollte ich aber, weil die Prämisse einfach schon super spannend klingt. Aber ist ja wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie viele französische Medien oder Kunstformen an sich alle ja zu so einem Konglomerat werden, was aber trotzdem nicht gequetscht oder irgendwie zusammengewürfelt wird, sondern trotzdem sehr organisch. Und zu The Legend of Dragoon, tatsächlich ein Spiel, was ich nicht aktiv selbst miterlebt habe. Da bin ich auch erst drauf gestoßen durch deine Rezension auf Spielvertiefung. Aber auch wahnsinnig interessant, dass du da diese Parallele direkt gesehen hast, die natürlich auch super nahe liegt einfach. Also spannend, wie viele kulturelle Einflüsse Clair Obscur miteinander verbindet. Und du hast vorhin schon angesprochen, Malerei, Musik, Literatur, alles mit ja französischer, teils auch japanischer Identität. Einen Punkt würde ich hinzunehmen, der vielleicht nicht so super obvious ist, nämlich der Film. Wir haben ja relativ viele Zwischensequenzen, Filmsequenzen, wie auch immer man sie nennt, im Spiel oder Cutscenes. Und wir kennen wahrscheinlich alle diese Klischees von oh, der französische Avantgarde-Schwarz-Weiß-Film. Und sehr, sehr viele Szenen in diesen Cutscenes verändern ja zum einen ihr Bildformat auf 4:3 und werden auch schwarz-weiß. Man hört eine fast schon pathetische Musik im Hintergrund. Und das erinnert mich alles sehr an diese Nouvelle Vague, also an diese französische Kinobewegung der 50er und 60er mit Truffaut, Godard etc., wo man so Erzählnarrativen komplett auf den Kopf gestellt hat. Und wo man auch mit verschiedenen Zeitebenen spielt, wie kann man eine Geschichte auf unterschiedliche Arten, in unterschiedlichen Weisen inszenieren. Das hat mich sehr daran erinnert und es würde mich wundern, wenn das zufällig ist. Dafür gibt's, glaube ich, zu viele kulturelle Einflüsse in diesem Spiel.
Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel. Das habe ich zum Beispiel nicht auf der Uhr gehabt, weil ich mich in der Filmgeschichte jetzt gar nicht so auskenne. Aber das demonstriert ja wieder, wie sich Kultur selbst im Grunde befruchten kann und wie relevant das ist, dass oder wie schön das sein kann, wenn Leute Spiele machen, die diesen kulturellen Hintergrund und dieses Wissen haben. Denn nicht nur die Unreal Engine 5 und das Programmieren gehört zu dieser Erfahrung oder dass man weiß, dass ein Final Fantasy super war und man möchte selber mal eins machen. Da steckt halt viel, viel mehr dahinter auf der Ebene der Literatur, des Kinos und auch der Kunst. Und wenn die Leute, die das machen, die diese Vision haben, diese Erfahrung mitbringen und einfließen lassen können, dann entsteht so etwas, wo man vielleicht viele rote Fäden verfolgen kann, zurück zu einer Ursprungsinspiration oder zu diesem oder jenem. Aber das ist im Grunde nicht der Prozess der Kreation. Der entsteht erst, wenn all das so zusammenfließt und man das Gefühl hat, dass jemand die Regie übernimmt und etwas ausdrücken möchte. Und trotzdem ist, wie du auch schon angedeutet hast, unheimlich faszinierend, dass das Ganze entstanden ist in einer relativ zwanglosen, wenn man so möchte, Suche nach Mitarbeitern, die einfach Bock haben, die sich dann über Foren und so weiter, Reddit, getroffen haben, die ihre Expertise ausgetauscht haben und zusammen an diesem Abenteuer gefeilt haben. Das kann ein schlimmer Flickenteppich werden. Und dass es das nicht geworden ist, ist wirklich eine große Leistung.
Absolut. Also wenn mir jemand sagt, hey, ich habe meinen Job bei Ubisoft gekündigt, ich will jetzt hier ein Spiel entwickeln, ein Final Fantasy mit französischer Identität, und dafür suche ich einfach mal meinen Composer irgendwo auf Soundcloud und meine Autorin irgendwo auf Reddit. Also ohne diesen Leuten dann zu nahe treten zu möchten, würde ich sagen, das wird ein Desaster. So, das klingt nach keiner guten Idee. Aber genau das hat das Spiel gemacht und herauskam zumindest für mich ein sehr heißer Game of the Year Contender. Für mich persönlich gibt es bisher wenig, zumindest in diesem Jahr, was daran reicht. Und ja, ich hoffe, dass die weiterhin diesen Erfolg haben mit diesem Spiel. Ich wünsche mir keine Fortsetzung. Clair Obscur Expedition 34 kann es auch gar nicht geben. Diese Welt ist für mich persönlich auserzählt, genauso wie die Geschichte. Und trotzdem würde ich von diesem Studio von Sandfall Interactive sehr, sehr gerne mehr sehen, weil ich denen sehr viel zutraue nach diesem Spiel.
Mhm. Ja, das ist, ich sag mal so, ich würde noch Blueprints mit einschmeißen als Kandidat für das Spiel des Jahres. Das hat mich auf eine ganz andere Art noch mehr beeindruckt.
Da habe ich gelesen, wie du darüber geschwärmt hast, aber ich habe es leider noch nicht selber.
Ja, das ist sage ich mal, das ist jetzt kein klassisches Rollenspiel, es ist ein Puzzle-Abenteuer, aber es hat eine fragmentierte Erzählweise und mich auf viele Arten beeindruckt, noch mehr tatsächlich als Clair Obscur. Denn ich schätze dieses Abenteuer wirklich sehr für seine Tragik und für die Tatsache, wie unheimlich gut es dieses Drama auf die Bühne bringt. Mitunter sind mir auf der Reise so ein paar Sachen haben mir nicht so gut gefallen, aber wie ich ja schon erläutert habe, konnte das immer kompensiert werden. Auch, ich sag mal, diese historische Tiefe, um das jetzt mal ein bisschen schwermütiger zu machen, die vielleicht andere Fantasy-Welten haben, die in sich selbst dann eine Konsistenz durch ihren Mythos gewinnen, die hat diese Welt nach dem Finale nicht mehr. Da wurde auch ein bisschen drüber gestritten, nicht in den Rezensionen am Anfang, aber es läuft ja auf zwei Enden hinaus. Da hat man eine Wahl. Es gibt mehrere ganz große Überraschungen auf dem Weg dorthin. Und auch in diesem Finale steckt letztlich dieses Bittere und Süße, dieses Schwarze und Weiße, dieses manche haben beklagt, dass ihnen das nicht reicht und dass sie das nicht verstehen, warum das jetzt so sein wird. Ich kann manche Leute auch verstehen, die gesagt haben, ja, aber die ganze Charakterentwicklung, die ich doch hier investiert habe, ist sie dann nicht am Ende für die Katz oder sowas? Da müsste man jetzt ins Detail gehen. Ich finde es gut, wenn Spiele auch auf diese Art mit mir spielen. Stichwort Bioshock, ne?
Ich glaube, man kann auch, je nachdem welches Bioshock, auch da gewisse Enden kritisieren und dass das zuvor Gespielte dann ja nicht an Wert verliert, aber dass es eben auch nicht die eigene Entscheidung von den jeweils Spielenden war. Aber gut, das geht jetzt wahrscheinlich zu sehr ins Detail. Ich persönlich hatte große Freude mit dem Ende von Clair Obscur, aber auch nur, weil ich sehr zufrieden war mit dem Ende, was ich eben für mich gewählt habe. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Das muss eben jeder, der das Spiel für sich selbst entscheiden.
Ja, das Schöne ist, dass es dir am Ende diese Entscheidung zum einen überlässt, in welche Richtung das gehen soll, und dass du alleine dadurch nochmal so richtig ins Grübeln und Nachdenken kommst, ähnlich wie bei einem Baldur's Gate 3 vielleicht, und dass sich das Spiel dann nach dem Finale eben auch noch ein Stück weit begleitet. Das ist ja auch eine große Leistung, dass man zum Reflektieren angeregt wird, auch über seine Gegenwart, nicht nur über zeitlose Themen wie Tod und Trauer, sondern auch über Krieg, auch darüber, was man zu opfern bereit wäre oder eben nicht. Und das sind ja auch alles Themen, die uns derzeit beschäftigen, ne? Also wie weit geht man für die Freiheit, auch für die Freiheit der anderen? Oder konzentriert man sich auf sein eigenes Leben, seine eigene Familie und die steht im Zentrum? Das finde ich auch, ist eine starke Leistung, dass Clair Obscur da zum Diskutieren und Nachdenken anregt.
Ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielleicht der letzte Punkt, wenn du sagst, diese Frage Freiheit, das ist für mich immer eine Definitionsfrage. Also auch in der Politik wird ja mit dieser Begrifflichkeit Freiheit ja sehr oft kokettiert. Man wirft dieses Wort fast schon so lapidar umher und ich frage mich dann immer sehr oft, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Was steckt denn hinter dieser Begrifflichkeit? Und auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, das habe ich mich auch bei dem Spiel gefragt. Weil am Ende, oder sagen wir es mal so, zu einem gewissen Zeitpunkt, was nicht das Ende ist, besiegen die Leute ihren Fluch. Das ist nicht das Ende. Sie können also deutlich älter werden. Und sie sprechen sogar davon, wie es ist, unsterblich zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, was war denn jetzt das Ziel? Ist für euch die Freiheit, also unsterblich zu sein? Solange zu leben, wie ihr überhaupt möchtet? Ist das euer Bild von Freiheit? Oder ist es einfach nur, älter als 34 zu werden, älter als 33 zu werden, 70 oder 80 zu werden, also ein realistisches Alter? Das waren auch Fragen, die ich mir persönlich selber gestellt habe. Und dass ein Spiel mich überhaupt dazu anregt, allein das ist schon ein Grund, dass ich dem Spiel das Ganze sehr hoch anrechne.
Ja, also da kommen wirklich viele Diskussionen. Man könnte über das Ende, das Finale, das wir jetzt so, ich hoffe, einigermaßen geschickt umschifft haben, könnte man eine eigene Folge machen, weil es da eben um diese Fragen des Lebens geht und um schwierige Entscheidungen, die man dann vielleicht manchmal treffen muss oder eben gar nicht kann. Und zumindest habt ihr hier in diesem Abenteuer am Ende die Möglichkeit, zwischen zwei Wegen zu wählen, wie das Ganze denn letztlich enden soll. Und auch das ist manchmal besser, als es auf eine Sache hinauslaufen zu lassen, obwohl darüber auch gestritten wird. Also von daher würde ich sagen, verschieben wir das eventuell auf ein weiteres Gespräch irgendwann. Und ich bedanke mich bei dir, Martin, dass du Zeit gefunden hast.
Vielen lieben Dank, ja, für die Plattform. Schön, dass wir reden konnten über so ein spannendes Thema. Vielen lieben Dank an die Leute, die uns zugehört haben. Und zum Schlusswort, konsumiert gute Kunst.
Aber dann frage ich dich doch mal, was hast du denn nach diesem großen Erlebnis mit Clair Obscur gerade so im Visier als Spiel?
Tatsächlich Oblivion, das Remastered. weil eines meiner liebsten Rollenspiele, was auch so ein bisschen mit verklärter Kindheitserinnerung zu tun hat, ist Oblivion. Ich habe große Probleme mit Skyrim, ich habe große Probleme mit Bethesda und Oblivion führt mich zurück in eine Zeit, wo ich zum einen weniger Probleme in meinem tatsächlichen Leben hatte und zum anderen, wo die Elder Scrolls Formel noch etwas zu bieten hat. Und da führt mich das Remastered ein wenig in vergangene Zeiten zurück.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte ja auch was drüber geschrieben, warum ich da mich dabei ertappe, dass ich immer wieder in diese Welt hineinwandere, obwohl ich sie schon so gut kenne. Von daher steckt da schon was Wahres drin. Okay. Ja, ich hoffe, für euch war das Gespräch über Clair Obscur zwischen mir und Martin einigermaßen interessant. Und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.